Willkommen zu Faszination Medizin, einem Podcast aus der Uniklinik RWTH Aachen. Hier geht es um Menschen, die Medizin und Wissenschaft weiterdenken und die Zukunft des Gesundheitswesens gestalten. Wir wollen sie kennenlernen, wollen herausfinden, was sie persönlich antreibt, was sie inspiriert, wie sie die Leidenschaft für ihr Fachgebiet entdeckt haben und was sie dem medizinischen und wissenschaftlichen Nachwuchs mit auf den Weg geben möchten.
Wo gibt es Geschlechtsunterschiede? Wo spielen die eine Rolle? Und wo sind die vielleicht einfach oder kommen die nur zum Tragen, weil wir hier unterschiedliche Erwartungen an Männer und Frauen haben, unterschiedliche Rollenvorstellungen? Das eigene Fach und die Erfahrungen dann weiterzugeben, das motiviert auch, ja, dass wir wirklich für Patienten Besserungen schaffen oder einfach diese Befunde besser verwerten können. Das, glaube ich, ist so ein Ziel, was uns antreibt.
Faszination Medizin, eine neue Folge. Ich sitze hier heute in der Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik der Uniklinik RWTH Aachen zusammen mit Frau Professor Uta Habel. Ich grüße Sie. Guten Tag.
Hallo.
Jetzt wird es immer spannend. Ich muss die Leute vorstellen. Also Frau Habel ist W3-Professorin für neuropsychologische Geschlechterforschung, Leiterin des Lehr- und Forschungsgebiets /Sektion Neuropsychologie und auch in der Jülich Aachen Research Alliance als Professorin aktiv und auch noch als Prorektorin. Also Sie haben ganz viele Aufgaben, da kommen wir vielleicht gleich im Einzelnen noch einmal drauf. Wenn ich sage, als Einstiegsfrage, wie sind Sie Medizinerin geworden, ist das in Ihrem Fall nicht ganz korrekt, weil ich glaube, Sie sind Psychologin, da können wir gleich auch nochmal drüber sprechen. Was ist der Vor-/der Nachteil als Psychologin an einer medizinischen Fakultät? Macht Sinn, aber Sie werden da ein bisschen was erzählen. Können Sie uns mal ein bisschen mitnehmen in Ihren Werdegang? Ich glaube, es begann in Tübingen, wenn ich recht informiert bin.
Nein, nicht ganz. Ah, okay. Ja, wie immer sucht man nach dem, was aus einem werden könnte, wenn das Abi nahe kommt. Und zwar immer irgendwie klar, dass ich das so im Bereich Gesundheit, Medizin, sozialer Bereich, dass das irgendwo in die Richtung geht, war, glaube ich, schon klar. Und dann wurde es dann doch die Psychologie. Ich habe gedacht, ich probiere es mal. Und kam dann aber zu der Zeit damals über die ZVS, die uns quasi zentral verschickt hat, nach Trier. Mhm. Das war, glaube ich, der erste Schock. Dann wollte ich es plötzlich schon gar nicht mehr studieren, weil ich vom Bodensee komme und Trier war unendlich weit weg und da wollte ich nun gar nicht hin. Mhm. Aber das Studium hat mir dann sehr gut gefallen in Trier. Das war besser als gedacht. Mhm. Es war wissenschaftlicher als gedacht. Es war zum Anfassen. Das war nicht nur, was man so ein bisschen befürchtet, zu viel Gelaber oder Ähnliches, sondern das war wirklich viel Faktenwissen und hat viel Spaß gemacht. Und dann habe ich aber tatsächlich, weil ich mehr in diese klinische Richtung wollte, nach Tübingen gewechselt. Das hatte Trier damals nicht. Heute ist das anders, aber damals gab es das in Trier so noch nicht.
Ja. Dann sind Sie auch noch mal zwischendurch in Wien gewesen,
das richtig in Erinnerung? Genau, ja. Und dann habe ich den Abschluss in Tübingen gemacht, da auch die Promotion angefangen. Die habe ich dann tatsächlich in Jülich eigentlich durchgeführt und auch da veröffentlicht. Aber die Prüfung, die eigentliche Dissertationsprüfung war immer noch in Tübingen. Und habe dann noch eine Postdoc-Zeit auch in Düsseldorf-Jülich gehabt und bin dann für die Habilitation oder auch eben nochmal, um wegzukommen, nach Wien gegangen, habe dort dann auch in der Tat habilitiert und bin dann nach Aachen gekommen.
Nehmen Sie uns mal ein bisschen mit, neuropsychologische Geschlechterforschung. Mhm. Also ich glaube, man kann sich mit allen Anteilen ein bisschen was vorstellen, aber man weiß nicht genau, ob es richtig ist.
Genau. Ja, also so mein Forschungsgebiet waren Kognition und vor allem Emotionen bei psychischen Störungen, und da haben wir uns ja auch immer die Hirnaktivierung angeschaut. Von Beginn an, von meiner Promotion an, haben wir mit bildgebenden Verfahren gearbeitet, vor allem funktionelle Magnetresonanztomographie, aber eben auch Elektroenzephalographie, alles, womit man Aktivität des Gehirns irgendwie sichtbar machen kann, und das bei psychischen Störungen. Aber ein größerer Teil der Forschung hat sich immer auch dem gewidmet, wie unterschiedlich ist das bei Männern und Frauen. Und gerade psychische Störungen haben häufig auffällige Geschlechtsunterschiede. Also bei Depressionen sind viel mehr Frauen betroffen, aber auch bei vielen anderen Störungen gibt es solche Geschlechtsunterschiede. Und wir wissen sehr wenig darüber. Und natürlich auch bei Emotionen gibt es Geschlechtsunterschiede. Und so war das immer wieder ein Fokus meiner Forschungsarbeit.
das ist ein Indikator, kann ich bei bestimmten affektiven Störungen, vielleicht habe ich wahlweise zu viel oder eben zu wenig Emotionen, vielleicht spüre ich was nicht mehr so wie jemand anders oder ich spüre andere Dinge und das kann man tatsächlich bildgebend sichtbar machen.
Genau, und das versuchen wir. Wir versuchen also Aufgaben vorzugeben, von denen wir wissen, dass vielleicht Patienten da Schwierigkeiten haben oder auch Aufgaben, von denen wir wissen, wie relevant sie sind in unserem täglichen Alltag, wenn wir mit anderen Menschen zu tun haben, was eben wichtig ist für unser soziales Funktionieren. Und die geben wir vor und schauen uns dabei sowohl das Verhalten an, als eben auch die Hirnaktivierung, während die Probanden da liegen und wir eben non-invasiv die Aktivität messen oder die Netzwerke, die beteiligt sind.
Damit hat das hier sozusagen 2009 begonnen. Ich habe ja gesehen, Sie haben ja eine recht eindrucksvolle Liste an Forschungsprojekten mittlerweile vorzuweisen. Wenn Sie so sagen würden, was sind denn so die drei Haupteinflugschneisen in Ihrer Arbeit, unabhängig von diesem Thema jetzt?
Also Sie meinen so die drei wesentlichsten Fokusbereiche, auf die wir uns verlegt haben. Ja, das waren einmal vor allem Emotionen und das mit einem sehr starken Schwerpunkt lange Zeit auf Schizophrenie. Und dann habe ich mich vor allem auch so weiterentwickelt in den Bereich Geruchsforschung, weil die mit Emotionen auch viel zu tun hat. Und dann ist ein sehr großer Teil geworden, der uns jetzt hauptsächlich beschäftigt, das Thema Aggression und die neuropsychobiologischen Grundlagen von Aggression, vor allem bei psychischen Störungen. Das ist jetzt das, was die letzten Jahre so ein Fokus unserer Arbeit war. Ist ja relativ nah dran an diesen Emotionen. Also man entwickelt sich nur so, ich würde mal sagen, man wird spezifischer in manche oder guckt genauer in manche Bereiche rein. Aber es ist ja eng auch ein emotionales Verhalten und bei psychischen Störungen häufig sehr präsent und relevant, klinisch relevant.
Aggression ist sicherlich auch was, wo es hohe geschlechtsspezifische Unterschiede geben dürfte. Ne?
Genau.
Wenn ich mir so an den Blick in die deutschen Strafanstalten werfe, dann wäre das relativ evident. Ne?
Ja, genau.
Oder vielleicht einfach nur unterschiedliche Wege des Ausdrucks. Also vielleicht ist das ja auch eine Möglichkeit.
Genau. Ja, also die Geschlechtsunterschiede da sind natürlich sehr offensichtlich, wenn man sich kriminelles, physisches, aggressives Verhalten anguckt. Ist ein bisschen anders, wenn man so in die Richtung verbale Aggression geht. Da nähern sich die Geschlechter schon deutlich an. Und wenn wir das im Experiment untersuchen, sicher, das sind dann keine realen Situationen. Da sehen wir aber auch, wenn man provoziert, dann sind die Frauen ähnlich oder können ähnlich aggressiv reagieren wie Männer auch. Das heißt, wir sehen auch hier häufig Einflüsse von sozialen Stereotypen, Erwartungen, die da wirksam werden. Und wenn wir die Situation so halten, dass sozusagen diese Erwartungen nicht initiiert werden oder auch nicht stimuliert werden, wenn die nicht bewusst werden, dann gibt es gar nicht so viele Geschlechtsunterschiede. Da muss ich das also von Situation zu Situation einfach auch immer genau anschauen. Wo gibt es Geschlechtsunterschiede, wo spielen die eine Rolle und wo sind die vielleicht einfach oder kommen die nur zum Tragen, weil wir hier unterschiedliche Erwartungen an Männer und Frauen haben, unterschiedliche Rollenvorstellungen.
Und ich kann mich an eine Befragungsfälle erinnern, die, glaube ich, schon ein paar Jahre bei Ihnen her ist. Da wurde auch untersucht, ob Menschen sozusagen mit Gewalterfahrungen auch wiederum andere Umgangsformen haben.
Genau. Ne? Ja. Genau. Also wir haben uns einmal für Gewalterfahrungen und was die für Narben hinterlassen oder was da für Spätfolgen sichtbar werden und haben da eine Befragung durchgeführt und haben dann festgestellt, ja, was wir in der ersten nicht gemacht haben, weswegen wir dann noch eine zweite initiiert haben, die auch gefördert wurde, war die Menschen, die Opfer geworden sind oder Gewalt in ihrem Leben erfahren haben, ob es da einen Zusammenhang dazu gibt, dass sie später auch selbst Gewalt ausüben, haben diese Frage noch dazu geführt und haben dann anhand von 5000 Befragungen auch an verschiedenen Kliniken, wir haben das dann auch ausgedehnt, also hier in unserem Uniklinikum hat das sehr viele Kliniken involviert, also nicht nur unsere Psychiatrie, sondern eben viele andere, auch Gynäkologie, Mundkiefer, Gesichtschirurgie, Augenheilkunde, wir haben alle Bereiche, die bereit waren mitzumachen, haben wir da involviert und die Patienten befragt und konnten dann feststellen anhand dieses großen Datensatzes, dass sowohl für die Ausübung von körperlicher Gewalt als auch von psychischer Gewalt die eigene Gewalterfahrung ein starker Prädiktor ist. Das heißt, wir sehen hier einen Zusammenhang zwischen dem, was man erfährt und was man anscheinend doch auch weiterträgt. Oh ja. Ja, wir können im Rückblick natürlich keine Kausalkette aufmachen, aber anhand dieser korrelativen Untersuchungen sehen wir, dass das ein Prädiktor ist.
Für später.
Ja, also das hatte sozusagen die beste Aufklärungskraft im statistischen Modell.
Interessant. Würden Sie sagen, dass Ihr Zugang zu den ganzen Themen als Psychologin ein anderer ist, als er wäre, wenn Sie jetzt quasi auch mit der somatischen Medizin enger vertraut wären, wenn Sie diesen Zuweg genommen hätten?
Möglicherweise schon. Jetzt befinde ich mich ja tatsächlich in so einem Grenzgebiet. Wir gucken uns auch genetische Faktoren an, hormonelle Einflussfaktoren, wir gucken uns Hirnaktivierung an, physiologische Prozesse. Da bin ich ja schon sehr nah an der Somatik und auch am Körper dran. Aber natürlich hat ein Mediziner nochmal ein anderes Hintergrundwissen und einen anderen Zugang. Das macht es aber vielleicht auch so spannend, weil wir hier sehr eng zusammenarbeiten und ich würde auch sagen, auch die Mediziner in dem Feld, in dem wir uns bewegen, haben natürlich ein hohes Wissen auch über die Psychologie. Man nähert sich in diesen interdisziplinären Feldern ja doch auch an und bringt aber nochmal spezielle Facetten oder Aspekte rein. Also gerade der neuropsychologische Teil ist wahrscheinlich wirklich genuin psychologisch. Wir können über Funktionen erfassen oder auch der experimentelle Ansatz, das ist was, was wir stärker mitbringen. Wie gestalten wir unsere Experimente, sodass sie möglichst gut sind und uns möglichst gut Antworten auf unsere Fragen geben? Wie setze ich Konstrukte? Das ist ja alles ein Konstrukt, ob wir Intelligenz messen oder Aggression. Da müssen wir erstmal definieren, was verstehen wir darunter und wann können wir es messen und misst ein Experiment überhaupt wirklich Aggression? Darüber kann man natürlich auch streiten. Aber das ist vielleicht so der typische methodisch starke Teil, den die Psychologen wahrscheinlich mitbringen.
Das vernünftige Operationalisieren von Begriffen.
Ja,
ne?
So. Genau. Ja.
Was ich auch ganz interessant finde, dieses Grenzgebiet, also es gibt ja in den Geisteswissenschaften das Leib-Seele-Problem schon seit Ewigkeiten, dass man nicht genau weiß, wie hängen denn denkende Substanz und physische Substanz irgendwie miteinander zusammen. Also es scheint ja irgendeine Wechselwirkung zu geben, ansonsten gäbe es das ja nicht. Und ich finde auch gerade da, wo das mal in Ungleichgewicht geraten ist, kann man ja viel über diese Funktionsweise lernen. Man hat aber gleichzeitig noch das Gefühl, dass das Verständnis dieser Prozesse noch sehr am Anfang steht. Also vielleicht sind wir manchmal in der reinen Somatik bei bestimmten Funktionalitäten weiter in der Beschreibung und in der Therapie.
Ja.
Und ich habe es aber positiv gesprochen, das Gefühl, so in Ihrem Bereich herrscht noch so ein richtiger Pioniergeist, weil es noch was zu entdecken gibt. Stimmt das?
Absolut, oder? Absolut. Ja. Das ist so. Wir haben so viele neue Möglichkeiten methodisch und Zugänge und sind genau da, wo wir jetzt hoffen, dass unsere Erkenntnisse endlich mehr Durchbruch schaffen, als wir ihn bisher haben. Wieder vielleicht in manchen somatischen Fächern oder wo manche somatischen Fächer schon weiter sind. Da ist bei uns absolut die Hoffnung, dass auch wir unseren doch sehr komplexen Störungen ein bisschen besser auf den Grund gehen können, weil natürlich wir schon Möglichkeiten haben zu therapieren, die aber immer noch in vielen Fällen begrenzt sind und uns nicht zufriedenstellen. Also wir arbeiten schon noch dran, dass das besser wird und hoffen eben gerade mit diesen neuen Zugängen und auch mit der besseren Betrachtung von Interaktion zwischen Psyche und Somatik. Das kommt ja auch noch sehr viel stärker jetzt, dass uns auch wieder stärker bewusst wird, wie stark natürlich auch der Körper involviert ist und Einfluss auf die Psyche haben kann und umgekehrt. Das wissen wir ja schon.
Ganz interessantes Wechselverhältnis.
Ja.
Jetzt haben Sie ja, also Forschung ist ja auch immer ein Stück weit Netzwerkarbeit. Es bedeutet Anträge schreiben, es bedeutet sozusagen Kooperationspartner finden, sich sozusagen in die Fläche auch ausdehnen. Sie haben ja kürzlich auch einen SFB, Transregion Neuropsychologie der Aggression, transdiagnostischer Ansatz bei psychischen Störungen sozusagen auf den Weg bringen können. Und ein ganz toller Erfolg auch für Sie und für dieses Haus auch insgesamt und auch für die RWTH. Wollen Sie uns darüber mal vielleicht noch so zwei, drei Sätze sagen?
Ja, das ist, Aggressionsforschung ist wahrscheinlich in Deutschland kein Feld, wo sich die Forschung stark entwickelt hat. Ich würde sagen, es ist vielleicht eher so ein Nischengebiet. Und dann kam vor einigen Jahren die Idee mit meinen Kollegen, vor allem aus Frankfurt, dann aber auch Heidelberg, die in dem weiteren oder näheren Bereich unterschiedlich gearbeitet haben, über unterschiedliche Störungen auch, sich da zusammenzutun und die Kräfte einfach zu bündeln und die Forschung hier, indem man so einen Verbund beantragt und indem natürlich dieses Thema auch eine ganz andere Sichtbarkeit bekommt, aber auch eine ganz andere Förderung, als es mit Einzelprojekten möglich ist, um das Thema weiter voranzubringen, weil es klinisch so relevant ist. Und ich glaube, da haben wir alle Gruppen, die in Deutschland in irgendeiner Form in dem Feld tätig sind, tatsächlich zusammenbringen können. Und waren dann ja jetzt auch erfolgreich, was uns natürlich alle sehr gefreut hat, weil es unglaublich viel Arbeit ist, so einen Verbund auf die Beine zu stellen und durch diese doch recht komplexen und herausfordernden Prozesse der Antragstellung und Begutachtung durchzubekommen. Das hat uns natürlich sehr gefreut. Und ich glaube tatsächlich, es ist ein nicht nur für uns in der Klinik sehr relevantes Thema, sondern eben natürlich auch ein gesellschaftlich relevantes Thema. Und man hat das, glaube ich, das war für unsere Begutachtung ganz gut gesehen, an dem Vorfall, den wir in Aachen ein paar Tage vor unserer Begutachtung hatten, wo eine 65-jährige Patientin, würde ich sagen, sich im Luisenhospital verschanzt hat und vorgegeben hat, da einen Sprenggürtel zu tragen, was dann mit Brandstiftung und den hohen Kosten verbunden war, wo wir sehen können, wie relevant eben solche Fälle sind von Aggression im Zusammenhang mit psychischen Störungen.
Es gab ein Sondereinsatzkommando hunderte Leute im
Hunderte Einsatz. Leute, enorm hohe Kosten, die dann verursacht wurden. Und ich glaube, es ist auch ein so wichtiges Thema, weil wir natürlich permanent dagegen kämpfen, dass psychische Störungen stigmatisiert werden und wir mehr wissen wollen über aggressives Verhalten bei psychischen Störungen, aber es absolut vermeiden wollen, dass die Gesellschaft jetzt annimmt, dass alle Menschen mit psychischen Störungen aggressiv sind. Das ist eine Problematik, der wir uns nähern wollen, um sie besser zu verstehen und um sie auch zu verhindern. Deshalb ist das relevant, aber wir haben die Gratwanderung, dass wir auf keinen Fall sozusagen weiter zur Stigmatisierung von Menschen mit psychischen Störungen beitragen wollen. Sehr viele Menschen, die psychische Störungen haben, und die sind ja einfach sehr, sehr häufig, sind keinesfalls aggressiv.
Es ist ein eigentümliches Missverhältnis in der medialen Darstellung. Einerseits faszinieren uns diese Sachen und wir interessieren uns auch dafür. Wir gucken uns auch, es gibt entsprechende Filmplots, es gibt in der Boulevardpresse die Berichterstattung. Auf der anderen Seite finden wir es ein bisschen strange und versuchen das sozusagen zu vermeiden. Also würden Sie sich mehr substanzielles öffentliches Interesse für diese Themen wünschen? Oder?
Naja, das ist immer die Gefahr, dass das dann so eine besondere Interpretation oder Bedeutung kommt. Ich glaube, ich würde mir einen genaueren Blick wünschen und den nehmen wir jetzt vielleicht vor und wir versuchen eben hier auch das Ganze auch gesellschaftlich mit zu bespielen und hier mit der Gesellschaft und mit verschiedenen Gruppen wie eben Polizei oder Schulen hier auch in den Austausch zu treten. Das ist ja auch Aufgabe solcher Verbundprojekte, dass sie sozusagen auch einen Transfer in die Gesellschaft schaffen. Natürlich auch die Translation in die Klinik, das ist unser Ziel, ja, dass wir mehr rausfinden, um besser therapieren zu können oder um auch besser Prädiktion leisten zu können. Aber wichtig ist eben auch, dass wir mit der Gesellschaft in den Austausch treten und das Wissen vermehren, weil natürlich nehmen wir an, es gibt sehr viele unterschiedliche Formen von Aggression. Manche treffen uns nur in der Klinik, manche gehen dann eben, treffen die Bevölkerung. Und wir versuchen auch die verschiedenen Formen von Aggression, seien es verbale Formen, seien es reaktive auf Provokation, besser zu verstehen, um dann eben auch in Kombination mit der jeweiligen Symptomatik, die der Patient hat. Ne, müssen Sie sich vorstellen, ein Patient, der eben akut Verfolgungswahn hat und sich von allen Menschen, die um ihn sind, verfolgt fühlt, der reagiert natürlich verständlicherweise eher aggressiv. Ja, manche eben auch defensiv, aber wenn er sozusagen das Gefühl hat, er kommt aus so einer Situation nicht raus, wo er bedroht ist, dann ist es eine sehr natürliche Reaktion, aggressiv zu reagieren. Also hier Verständnis zu schaffen, dass eben manche aggressive Formen auch mit der Symptomatik der Erkrankung zusammenhängen können. Und das versuchen wir, diesen Dreiklang zwischen, was sind biologische Prozesse, die verändert sind, was sind Symptome, die mit der Erkrankung zusammenhängen oder über Erkrankungen hinweg wesentlich sind und was ist das aggressive Verhalten, diesen Dreiklang versuchen wir besser zu verstehen.
Also würden Sie dann auch sagen, beim Stress, ohne jetzt zu tief in die Materie eintauchen zu wollen, weil ich davon auch zu wenig verstehe, aber beim Stress sagt man, es gibt einen positiven und einen negativen Stress. Jetzt würde ich mal sagen, Aggression vom Wortstamm aggredi, sich auseinandersetzen, so habe ich es mal gelernt, sich einer Sache nähern. Ne?
Ja, nähern statt fliehen.
Ja, genau. Kann ja auch irgendwie ein bisschen positiv sein, also oder würden Sie sagen,
nicht
gut.
Ja, nee, das ist ein evolutionär sehr altes Verhalten, das hat überlebt, weil es wichtig war für das Überleben der Menschheit, deshalb haben wir Aggression da, im Tierbereich, wie auch beim Menschen. Das hatte schon seinen Sinn, das stellen wir natürlich heute, wo wir uns nicht mehr so viel verteidigen müssen, weder gegen wilde Tiere, noch gegen einfallende Horden, die uns was wegnehmen wollen, spielt das natürlich eine andere Rolle und ist natürlich auch in den meisten Fällen kulturell geächtet. Aber auch da gibt es Unterschiede oder Kultureinflüsse auf aggressives Verhalten. Von daher haben wir natürlich da viele Faktoren, die wir beachten müssen. Aber das kann sicher auch positive Effekte haben, sich durchaus auch mal durchzusetzen oder eben auch was zu verteidigen, was einem weggenommen wird. Das hat aber in dem übersteigerten Maße, dass andere Leute eben geschädigt werden, da ist es sicher was, was wir eher gerne reduzieren würden.
Jetzt sieht man ja in Ihrem Bereich eigentlich ganz schön, wie sehr sich die Wissenschaft so funktional ausdifferenziert. Das ist, jeder sucht so seine Bereiche und wie so eine kleine ökologische Nische, wo man sagt, da habe ich was, das ist noch relativ unbestellt, da kann ich von dort aus da und da lang wandern und mit den und den Kollegen arbeiten. Aus Ihrer eigenen Perspektive bin ich gut aufgestellt als junger Aspirant, wenn ich mich möglichst breit ausstelle oder wenn ich mich frühzeitig spezialisiere? Was muss ich tun?
Oh, das finde ich eine sehr, sehr schwierige Frage, weil tatsächlich bin ich sehr breit aufgestellt und ich bin immer gut damit gefahren. Also ich habe Forschung in verschiedenen Bereichen, nicht nur in diesem spezifischen Bereich der Aggression, sondern wir haben ein großes Projekt zur Raucherentwöhnung beispielsweise oder andere Projekte, die in den Bereich der Genderforschung stärker reingehen, Transgender. Das hat nicht auf den ersten Blick alles miteinander zu tun, obwohl man die Bezüge herstellen kann. Also ich war immer recht breit aufgestellt. Das hat natürlich manchmal den Nachteil, dass sie nicht so sehr in die Tiefe gehen, hat aber den Vorteil, dass sie häufig auch sehr anknüpfungsfähig sind, was Kooperationen angeht, was Anpassungen an das Setting oder den Kontext angeht. Und das ist natürlich sehr spannend, auch in verschiedene Felder reinzugehen. Aber es spricht natürlich auch viel dafür, zum absoluten Experten in einem kleinen Gebiet zu werden und da exzellente Forschung zu leisten. Also ich glaube, beide Wege können zum Ziel führen. Ich, wie gesagt, hatte Erfolg mit diesem breiten Ansatz. Der hat sicher seine Vorteile, aber auch seine Nachteile. Und auch der sehr spezialisierte Wissenschaftler, der dann nicht ganz so anknüpfungsfähig ist, hat aber dennoch seine Vorteile, weil er der beste Kenner seines Feldes ist, wirklich bis ins kleinste Detail. Und das hat natürlich auch maximale Vorteile. Es ist also schwer, jeder muss, glaube ich, so ein bisschen für sich erkennen, wie er auch von seiner Persönlichkeit her ist.
Gute diplomatische Antwort. Es ist ja so, wenn man so arbeitet wie Sie über verschiedene sozusagen auch Institutionen hinweg, ich stelle mir das als sehr fordernd vor und man hat ja meistens irgendwas, was einen grundsätzlich motiviert. Ist es bei Ihnen der direkte Patientenkontakt oder das Erkenntnisinteresse, etwas herauszufinden? Oder was ist es sozusagen, was Ihnen ja auch Energie verleiht?
Das ist wahrscheinlich tatsächlich die Vielfältigkeit. Also so sehr das eine Dreifachbelastung ist zwischen Klinik, Forschung und Lehre, die wir bei den Professuren ausfüllen müssen, als auch jetzt noch den Teil Hochschulpolitik oder Hochschulverwaltung. Aber es ist so unglaublich vielfältig, ne? Also als klinischer Forscher ist der Umgang oder der Kontakt immer wieder mit Patienten einfach wesentlich, weil der unglaublich motivierend ist, dann Therapien zu verbessern, Diagnostik zu verbessern. Aber auch jetzt, wir haben einen neuen Studiengang mit aufgebaut hier an der Medizinischen Fakultät, klinische Psychologie und Psychotherapie, der jetzt überhaupt neu in Deutschland etabliert wurde. Und das macht auch in der Ausbildung natürlich unglaublich Spaß, das eigene Fach und die Erfahrungen dann weiterzugeben. Das motiviert auch. Also obwohl es sehr viel Arbeit ist, die zusätzlich jetzt kam, ist das schon auch motivierend und bereichernd. Und auch durch die Rektoratstätigkeit habe ich unglaublich viel Neues gelernt und neue Einblicke gewonnen. Und ich glaube, dass wir so ein vielfältiges Profil haben, macht unseren Beruf unglaublich spannend. Aber es ist schon was einen insgesamt fasziniert, denn egal in welcher Zeit meines Lebens, wo diese Positionen noch nicht alle da waren, habe ich das, was ich gemacht habe, sehr gerne gemacht. Und das ist natürlich ein Reichtum, wenn man einen Beruf findet, der dann letztendlich am Ende einfach Spaß macht, sodass man jeden Tag gern zur Arbeit geht. Es gibt natürlich Dinge, die man nicht gerne macht, aber grundsätzlich gehe ich gern zur Arbeit. Und das ist, glaube ich, das, was ich versuche, immer meinen Kindern mitzugeben. Ich habe wahrscheinlich zu viel gearbeitet immer und war nicht immer da. Mhm. Aber es ist wichtig, was zu finden, was man gerne macht, wenn man viel Zeit damit verbringt.
Hohe intrinsische Motivation.
Ja, so, ja, ich glaube, das ist bei uns der Fall. Wir haben immer alle eine hohe intrinsische Motivation.
Ja, also ich finde auch, das wirkt da dann inspirierend und auch ansteckend. Und ich glaube auch, dass man dann mit Härten und
mit Frustration umgehen kann.
Den Tälern.
Die bleibt nicht aus.
Den Durchstrecken, genau. Ja, das gibt's ja
die
auch.
Bleibt nicht aus.
Wo sehen Sie denn die Zukunft? Werden wir auch in Ihrem Fachbereich mehr digitalisieren? Werden wir noch bessere Bildgebung haben?
Ja.
Was erwarten Sie?
Ja. Natürlich werden wir das auch in unserem Fach, gerade auch die Möglichkeiten, große Datenmengen zu analysieren, zu erheben, schnell auch an ökologisch wertvolle Daten zu kommen, die wir jetzt über Handy-Apps und Sensoren bekommen können, die werden uns definitiv neue Erkenntnisse bringen. Also ich glaube, dass da noch sehr viel für uns drinsteckt, absolut.
Höchstwahrscheinlich auch in der Abmischung und der Korrelation der einzelnen Daten untereinander,
absolut,
weil man manchmal Zusammenhänge noch gar nicht erkennt, die vielleicht später da sind.
Und ich glaube auch, dass dieses Zusammenspiel, also es ist natürlich auch, die Forschung geht immer in Wellen vor sich. Viel hat sich jetzt in der letzten Zeit auf diese großen vorhandenen Datensätze, die international auch verfügbar sind, gestürzt oder eben auf die großen Datenmengen, die wir durch Sensoren und Handys und ständige Messung quasi im Alltag auch erheben können, gestürzt. Aber ich glaube nach wie vor, dass das Experiment, was uns nicht pur, aber doch mehr kausale Antworten geben kann, wo wir sehr viel kontrollieren und versuchen, Einflussfaktoren konstant zu halten oder eben ihren Einfluss direkt zu messen, dass auch das weiter seine Berechtigung hat, auch wenn es natürlich ein artifizielleres Setting ist. Die großen Datenmengen haben eben oft nicht alle Faktoren oder alles, was uns interessiert, bereit. Ja, wir müssen mit dem leben, was da erhoben wurde, manchmal auch vor vielen Jahren. Und wenn wir dann herausfinden, dass neue Dinge eine Rolle spielen oder dass wir uns neuen Einflüssen zuwenden müssen, dann können wir das natürlich nicht ohne Experimente machen. Sodass ich denke, dieses Zusammenspiel von einem sehr kontrollierten, auch artifiziellen, experimentellen Setting und dem, was wir vielleicht noch zusätzlich erheben können, auch alltagsnäher, und auch diese großen Datenmengen, die vorhanden sind, die dann aber natürlich beschränkt sind in dem, was sie an Daten bereithalten oder auch, wo wir wenig über die Qualität der Daten wissen. Aber diese Möglichkeiten, die wir inzwischen haben, die werden uns sicher neue Erkenntnisse geben.
Gibt es noch ein Thema, wo Sie sagen, in die Richtung bin ich bislang noch ein bisschen zu wenig gegangen, da würde ich mich gerne noch ein bisschen tummeln? Oder?
Aber jetzt sind wir mit dem Transregio zur Aggression erstmal gut bedient. Ja, es gibt natürlich Unterschiede. Vor allem, glaube ich, ist das, was uns treibt, die Translation von Befunden in die Klinik, dass das, was wir so grundlagenwissenschaftlich klinisch erheben, dass wir stärker dahin kommen, dass wir die Befunde nutzbar machen für die Klinik, dass wir wirklich für Patienten Besserungen schaffen oder einfach diese Befunde besser verwerten können. Das, glaube ich, ist so ein Ziel, was uns antreibt, egal in welchem Bereich wir reinschauen, um einfach mehr über Mechanismen zu verstehen, sodass wir unsere Therapien individueller gestalten können.
Das ist ein ganz interessanter Punkt. Zwei Fragen habe ich so am Ende immer. Die eine Frage ist, gibt es irgendwas, was Sie jungen Menschen, die jetzt sozusagen mit ihrer wissenschaftlichen Karriere beginnen, mit auf den Weg geben können? Hat es sich verändert im Verhältnis zu dem oder zu der Zeit, in der Sie begonnen haben?
Ja, das ist immer schwer zu sagen. Im Rückblick würde man denken, es ist nicht einfacher geworden für junge Menschen. Manches hat sich natürlich auch verbessert, aber nicht alles ist einfacher geworden, wenn man eine wissenschaftliche Karriere anstrebt. Und für klinische Wissenschaftler ist es nach wie vor schwierig, Klinikforschung und Lehre, also im akademischen Bereich, zu vereinen. Ich glaube, ich würde gerade Frauen hier motivieren, dennoch diesen Weg einzuschlagen, nicht zu früh zu überlegen, was sich mit Familie vereinbaren lässt. Es lässt sich letztlich irgendwie alles vereinbaren, wenn man das wirklich möchte, sondern sich mehr vom Bauchgefühl treiben zu lassen, was man gerne machen möchte. Mhm. Weil, wie ich schon gesagt habe, man macht das einen großen Teil des Tages. Und ich glaube, das kann unheimlich bereichernd sein, wenn man dann das machen kann, was man gerne machen möchte. Da würde ich mich nicht von den Widrigkeiten abhalten lassen. man muss schon frustrationstolerant sein und man muss natürlich, darf die Arbeit auch nicht scheuen. Das ist immer viel Arbeit, Forschung. Es geht mal was schief, man muss Dinge wiederholen, dann denkt man, hat man alles umsonst gemacht. Es ist nicht immer ein Endergebnis, so wie man es gewünscht hat, am Ende des Tages da. Aber es lohnt sich der Ansatz, weil es ist auch unheimlich spannend. Macht immer noch Spaß, wenn wir ein Experiment haben und man sich die Daten anschaut, bin ich immer noch aufgeregt, ob vielleicht doch das rauskam, was ich gehofft habe, was rauskommt, was es oft natürlich nicht tut. Aber das ist immer noch unglaublich spannend. Und dieser Beruf hat viel zu bieten, sodass es sich lohnt, dafür zu kämpfen. Und gerade Kliniker bringen ja so viele Fragestellungen mit, dass es wichtig ist, dass wir das verbinden, Klinik und Forschung. Und da würde ich, glaube ich, sagen, keine Angst davor, offen bleiben. Ich bin auch immer den Angeboten gefolgt, die sich da ergeben haben und habe es eigentlich nie bereut. Auch wenn man denkt, oh Gott, habe ich mich jetzt richtig entschieden, hätte ich doch Nein sagen sollen. Nein, das waren immer tolle Erfahrungen. Von daher würde ich sagen, einfach, man kann einen Plan haben und vielleicht sollte man den noch besser haben, als ich den anfangs hatte, weil ich hätte nie gedacht, wo ich mal lande. Aber dann offen bleiben für neue Möglichkeiten, die sich ergeben. Mhm. Das Leben hat oft ganz erstaunliche Möglichkeiten für einen bereit.
Letzte Frage, die klingt immer ein bisschen persönlicher, als sie gemeint ist. Ich hatte mal Herrn Professor Jonny gefragt, was er rückblickend doch gerne anders gemacht hätte. Da hätte er gesagt, sofort kam wie aus der Pistole geschossen ein 10-Finger-Schreibkurs. Gibt es denn bei Ihnen, was würde ich sagen, wenn ich mit meinem Jüngeren ich spreche, das würde ich mir beruhigend oder motivierend zurufen?
Ja, ich glaube, vielleicht ist das auch irgendwie was wieder frauenspezifisch oder frauentypisch ist. Ich glaube, ich würde mir mehr Gelassenheit wünschen in manchen Dingen. Da, wo man sich sehr viel Stress oder Druck macht, da denke ich, da wäre ich gerne grundsätzlich gelassener. Aber man lernt es ein bisschen mit den Jahren, aber man lernt es nie ganz. Okay. Das wäre, glaube ich, das kann man aber sich nicht antrainieren. Das 10-Finger-Tippen, das hätte ich ehrlich gesagt auch gerne gelernt.
Okay.
Und noch ein paar mehr Sprachen, aber ja.
Wunderbar. Frau Rosabel, danke für das Gespräch.
Gerne.